Die sind ja wahrscheinlich bei vielen von euch in einem schwierigen Alter, gerade die Eltern. Die Tage gezählt, ja. Endlich Freiheit, endlich selbst bestimmen dürfen. Und deshalb heute unser Thema: Gott ist tot, endlich sturmfrei. Und ich finde, die haben das richtig gut gemacht hier in dem Anspiel, weil das so ganz deutlich wird, endlich selbst bestimmen zu dürfen. Und ich glaube, wenn wir uns das mal vorstellen, dass keiner mehr da ist, der uns sagt, was wir zu tun oder zu lassen haben, das wäre richtig cool. Endlich meine Pläne und Träume umsetzen. Und letztendlich ist doch eigentlich, auch wenn Gott irgendwie nicht da ist und so direkt sagt, was wir zu tun und zu lassen haben, ist er doch irgendwie, nervt er so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Vielleicht sind deine Eltern Christen und haben dich so erzogen und du denkst, oh, du darfst doch nicht sagen, dass Gott nervt. Die Eltern vielleicht, aber Gott nicht. Aber ich glaube, dass uns, also mir ging das oft so und manchmal noch so, da denke ich, Gott geht mir irgendwie auf die Nerven. Und ich glaube, das geht noch vielen anderen Menschen so und deshalb haben manche Leute Gott einfach mal für tot erklärt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist schon ein paar Jahre her. Da hat man in Deutschland gesagt, das waren kluge Männer und die haben irgendwann gesagt, ja, Gott geht uns irgendwie auf den Zeiger und deshalb erklären wir ihn einfach mal für tot. Vielleicht habt ihr das in der Schule schon mal gehört, ja, Gott ist tot, das ist vom ganz bekannten Mann, der hat das so mal gesagt. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Ja, traut sich jetzt keiner zu sagen, dass er schlau ist, gell? Ja, genau, da gibt's Filme drüber, aber ein Deutscher hat das gesagt, das war Nietzsche. Der hat, bitte? Genau, ja, das, genau, Gott ist tot, Nietzsche, ja. Nietzsche ist tot, Gott, ja, da gibt's so ein Zitat. Ja, was ist mit Nietzsche? Er ist tot. Gott scheint vielleicht noch zu leben, aber ich glaube, für viele existiert Gott nicht. Und das hat man nicht irgendwie bewiesen oder so, sondern man hat sich das einfach ausgedacht und gesagt, oh, das wäre doch eine coole Vorstellung, wenn Gott nicht mehr da wäre und ich endlich sturmfrei hätte. Weil dann ist keiner mehr da, damit ich ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich irgendwas falsch mache. Dann kann ich einfach drauf los sündigen vielleicht. Da kommen wir noch dazu, was das überhaupt bedeutet, dieses Wort. Und keiner ist da, der mir irgendwelche blöden Vorschriften macht. Ich brauche kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Du das nicht, das ist nicht gut und hier musst du aufpassen, nicht zu viel von dem, ja, lieber ein bisschen mehr gute Taten und denkst, irgendwie nervt das. Und ich glaube, Gott ist letztendlich, sehen wir ihn oft als Spielverderber an. So ein verklemmter alter Typ, der eigentlich gar nicht mehr weiß, was hier abgeht, nur vor allem nicht weiß, was in deinem Leben abgeht, sondern irgendwie immer nur sagt, das ist falsch und ja, so ein bisschen wie die Eltern, wie vielleicht deine Eltern im Moment, die in einem schwierigen Alter sind. Ja, alles wird verboten und du verstehst nicht, warum. Und vielleicht hast du diese Einstellung auch übernommen und gesagt, ja, diese Vorstellung davon, dass Gott gar nicht existiert, die finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil sie bequem für mich ist. Ich kann machen, was ich will. Und wir hatten es ja gestern Abend, dass ich die Frage gestellt habe, was ist mit den Leuten, die irgendwelche Dinge behaupten und von irgendwas überzeugt sind, hast du das mal überprüft? Hast du dir diese Leute mal angeschaut und gefragt, was war diese Person bereit zu investieren für diese Überzeugung oder für das, was diese Person da glaubt? Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Was steckt dahinter? Ist Gott wirklich tot? Und warum wollen wir ihn töten? Weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal mit dem Gedanken gespielt. Ich sage euch warum. Überprüf mal diesen Gedanken, Gott ist tot. Wo kommt der her vielleicht in deinem Kopf, wenn du das schon mal gedacht hast? Oder vielleicht der Gedanke nicht, dass Gott tot ist, aber du hättest gern mal sturmfrei. Mal so ein, zwei Tage vielleicht ohne Gott. Stell dir mal vor, was würdest du tun, wenn Gott nicht existieren würde? Die ganze nächste Woche. Wie sähe die dann aus bei dir? Würdest du mal all das machen, was du gerne machen würdest, aber das Gefühl hast, Gott verbietet dir das. Endlich mal Spaß haben und Vollgas geben. Es gibt einen Typ, der hat das gemacht. Und zwar heißt er der ist auch schon tot. Wladimir Lenin. Ja, das war so ein ähnlicher Typ wie Stalin oder wie Hitler. Die hatten so, ja, nicht ähnliche Vorstellungen, aber ähnliche Praktiken, wie man mit Menschen umgeht. Und dieser Typ, dieser Lenin, hat gelebt, als wäre Gott tot. Dem war das egal. Er hat gesagt, wenn mir jemand auf den Zeiger geht, bringe ich den um. Wenn es keinen Gott gibt, ist da ja auch gar kein Problem dran. Der Stärkere gewinnt, sagt zumindest die Evolutionstheorie. Und dann ist klar, wenn einer mir auf den Sack geht, dann kann ich dem den Kopf kürzer machen. So hat er gelebt, als wäre Gott nicht da. Dann gibt es auch keine Regeln. Und das Spannende ist, er hat das probiert. Und wisst ihr, was er am Ende seines Lebens gesagt hat oder getan hat? Er hat sich an Stuhl- und Tischbeine geklammert und sie um Vergebung gebeten, weil er nicht damit klarkam. Weil er auf einmal am Ende seines Lebens gemerkt hat, scheiße, irgendwie lag ich falsch. Und hat verzweifelt versucht, Tisch und Stuhlbeine anzubeten und zu sagen, vergib mir doch bitte für das, was ich getan habe. Schon ein bisschen, aber so ist das, wenn man im Todeskampf, glaube ich, ist. Können viele von uns vielleicht nachvollziehen. Aber dann fängt man an, über Sachen nachzudenken. Und meistens ist es dann schon zu spät. Ja, Gott ist tot, endlich sturmfrei. Ich will euch von einer Geschichte erzählen, wo ich mal sturmfrei hatte, beziehungsweise ein Freund von mir. Ein Freund von mir hatte mal sturmfrei und hat uns alle eingeladen. Und zu der Zeit war mir auch ziemlich egal, ob Gott existiert oder nicht. Ich habe versucht, so zu leben, als gäbe es ihn nicht. Hat nicht so funktioniert, erzähle ich euch aber auch noch. Und er hatte sturmfrei und hat gesagt, ey, Jungs, kommt vorbei, wir machen Party, Eltern sind nicht da, richtig geil. Und dann ging es los, wir haben ihn ernst genommen. Und haben uns wie zu Hause gefühlt, beziehungsweise so zu Hause gefühlt, als wären unsere Eltern nicht da und als kämen sie auch nie wieder. Und so sah das dann entsprechend auch aus nach ein, zwei Tagen. Die Kühltruhe war leer, der Kühlschrank war leer, das war noch kein Problem. Und wir waren sogar noch so nett und haben ihm geholfen aufzuräumen. Also meine anderen Kumpels, ich nicht. Und dann hat er gesagt, es sah alles wieder blitzblank aus, super, ja, nichts passiert. Die Eltern kamen heim und sollten denken, ah, der Brave, der hat sich richtig an all das gehalten, was wir gesagt haben. Keine Hauspartys, ja, vor allem nicht irgendwelche Wände einreißen oder keine Ahnung, die Kühltruhe leer machen. Und als sie wieder nach Hause kamen, waren seine Eltern erstmal erfreut, dass das Haus noch steht. Und alles noch von außen ganz gut zu sein scheint. Und das Erste, was sie gemacht hat, hat er mir erzählt, das werde ich nie vergessen, ich weiß nicht warum, hat gesagt, sie ist in die Küche gegangen und die hatten so eine Bierzapfanlage in ihrer Küche. Das war ganz praktisch. Aber das Problem war, was seine Mutter als Erstes gemacht hat, ist die Schublade aufgezogen und in dieser Schublade schwamm lauter Besteck, weil die voll mit Bier war. Ja? Da schwamm das Besteck und das waren noch so die Überreste, wo keiner reingeguckt hat. Und seine Mutter konnte sich eins und eins zusammenzählen und wusste genau, was gelaufen ist. Ja, das gab dann ziemlich Probleme. Warum ich das erzähle? Ich habe mich gewundert, warum, wenn man doch mal sturmfrei hat, warum versucht man dann, möglichst alles zu tun, um das, was man getan hat, wieder sauber zu machen, wieder wegzuwischen, damit es bloß keiner mitkriegt. Ja? Wir haben schön Hausparty gefeiert, aber seine Eltern durften das nicht mitkriegen. So nach außen hin muss man schon ein bisschen zeigen, dass man eigentlich ganz brav war. Und ich denke, warum? Ist doch völlig bescheuert. Wir wollen immer versuchen, wenn wir dann Mist bauen, es irgendwie unter den Teppich zu kehren. Und letztendlich funktioniert es irgendwie doch nicht so. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum wir Gott loswerden wollen, es aber nicht funktioniert. Ich mache euch ein Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Geheimnis und erzählst das deinem besten Freund. Ja, und sagst, hey, ich erzähle dir das, aber du darfst es keinem weitersagen. Und du sagst, ja, ja. Und dein Freund sagt, ja, ja, klar, kein Problem, kannst mir alles erzählen. Und erzählst ihm das und am nächsten Tag gehst du in die Schule und merkst, jeder guckt dich irgendwie komisch an und wenn sie dich sehen, drehen sie sich um und reden irgendwie und tuscheln. Und dann kommt auch schon der Erste auf dich zu und spricht dich an und du merkst auf einmal, dir fällt die Kinnlade runter und das Leben aus dem Gesicht, weil du merkst, dein Freund hat es weitererzählt. Nicht an irgendjemand oder so im Vertrauen, sondern einfach an die ganze Klasse. ziemlich scheiß Gefühl. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, was du tun kannst. Entweder du rächst dich für das, was passiert ist. Gerecht wäre dann, dass du etwas, was du von ihm weißt, allen weitererzählst und fühlst dich dann richtig gut. Oh geil, jetzt habe ich es ihm gezeigt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, du vergibst ihm. Aber in jedem Fall kostet es etwas. Das nennt die Bibel Sünde. Wenn dir dein Freund was erzählt oder du deinem Freund was erzählst und du versprichst dein Versprechen. Dann sagt Gott, das ist nicht okay. Und wenn so etwas passiert, von dem Gott sagt, dass es nicht okay ist, dann hinterlässt es immer Scherben. Und irgendjemand muss dafür bezahlen. Entweder bezahlt dein Freund dafür, indem du es ihm heimzahlst, wieder, so ausgleichende Gerechtigkeit. Die Frage ist, ob es dann wirklich gut und weg ist. Oder du vergibst ihm. Das wäre doch ganz einfach, oder? Du sagst, ja, Schwamm drüber, Gott gibt es ja nicht, gibt keine Gerechtigkeit, gell? Ich vergebe dir. Ist nicht so einfach, oder? Dein Freund, der dich bloßgestellt hat, vor der ganzen Klasse zu sagen, ja, ich vergib dir, Schwamm drüber, sind wir wieder Best Friends. Yo, Bro, kein Problem, passiert mir auch manchmal. Völlig bescheuert. Wenn es so einfach wäre, würden wir den Leuten, die uns verletzen, einfach so vergeben. Machen wir aber nicht. Das heißt, wenn Gott wirklich tot wäre, ja, dann könnten wir völlig hemmungslos rumlaufen, Leute beschimpfen, sie verprügeln, sie töten, wenn sie uns auf den Sack gehen. Es gibt ja keine Konsequenzen, Gott existiert nicht. Oder wir müssten ohne mit der Wimper zu zucken, den Leuten einfach vergeben, wenn sie uns was Schlechtes getan haben. Weil wenn Gott nicht existiert, dann da gibt es keine Gerechtigkeit, dann können wir den Leuten einfach so vergeben. Funktioniert aber irgendwie nicht, also bei mir nicht. Und das führt mich dazu, zu dem Punkt, irgendwie kriegen wir Gott nicht los. Wir kriegen Gott nicht los. Das funktioniert nicht so ganz. Wenn wir sagen, ey, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, dann sind auch diese ganzen Werte, dass wir nett zu anderen sein sollen, dass wir uns gut verhalten sollen, dass wir keinen umbringen sollen, sind letztendlich für den Arsch. Weil die Evolutionstheorie sagt, der Stärkere gewinnt, setz dich durch. Das solltest du tun, wenn du nicht an Gott glaubst. Das wäre konsequent. Ich kenne nur ganz wenige Menschen, die so leben. Und das führt mich dazu zu sagen, vielleicht ist dieser Gott doch nicht tot. Und ich will euch mitnehmen auf eine Reise heute und morgen, vielleicht einmal zu überlegen, existiert dieser Gott vielleicht doch? Existiert dieser Gott vielleicht doch? In der Bibel steht was darüber. Durch ihr Handeln, das heißt, damit sind die Menschen gemeint, beweisen sie, dass die Forderungen des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben sind. Das wird von ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Dass du nicht rumlaufen kannst und wahllos Leute töten kannst, weil du dann ein schlechtes Gewissen hast, das liegt daran, dass, so glaube ich und so steht es in der Bibel, dass Gott existiert. Und ich will euch heute mal herausfordern, ich weiß nicht, ob du das so annimmst oder nicht, dich einfach mal drauf einzulassen. Lass dich mal drauf ein, auf diese Reise, was wäre, wenn Gott existiert? Kostet dich nichts, außer vielleicht ein bisschen Gehirnschmalz mal mitzudenken. Nehmen wir das mal an. Ist das okay? Ist okay? Probieren wir das mal aus. Okay, wir nehmen mal an, Gott existiert. Dann will ich... mach mal gleich die nächste Folie. Wenn es Gott jetzt tatsächlich gibt, dann hat das Konsequenzen. Und ich will euch zeigen, welche. Weil vielleicht sagst du, okay, Gott existiert, wir nehmen das jetzt mal an. Dann haben wir ein Problem, als allererstes. Vielleicht sagst du, warum ist das ein Problem? Ich glaube ja, dass Gott da ist, dass er existiert. Ja, ist doch safe. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt daran, dass Gott ein Problem mit dir hat. Gott hat ein Problem mit dir. Wenn du glaubst, dass er existiert, müssen wir darüber reden. Weil vielleicht kennst du das, ja, wenn der Oberbabo, wenn der ein Problem mit dir hat, dann hast du eins. Auch wenn du keins mit ihm hast. Wenn der Obermacker in der Schule ein Problem mit dir hat und du sagst, hey, ich habe kein Problem mit dir, alles gut. Aber er findet dich Scheiße, auf Deutsch gesagt, dann hast du ein Problem, ob du willst oder nicht. Ja? Und so ist es auch ein bisschen mit Gott. Er hat ein Problem mit dir, weniger mit dir als Person, als mit dem, was du tust. Ich habe euch gesagt, dass ich mit euch darüber rede, was Sünde bedeutet. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört und Sünde ist für dich zu viel Schokolade essen oder zu schnell mit dem Auto fahren. Es ist aber viel mehr was ganz anderes, viel mehr als halt was Falsches tun. Und das sagt uns die Bibel, das will ich dir auch einmal zeigen. Wahrscheinlich habt ihr schon mal von den 10 Geboten gehört. Ja, die Sachen, die Gott gesagt hat, die der Mensch nicht tun soll. Und ich finde es ganz spannend, sich anzuschauen, was das erste Gebot ist, was da steht. Und da steht was ganz Spannendes. Wenn man so an die 10 Gebote denkt, dann denkt man, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht das begehren, was dein Nächster hat, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, das ist manchmal ein schwieriges Gebot. Aber das erste Gebot ist ganz spannend. Das fängt an, indem Gott Folgendes sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Die Juden waren Sklaven in Ägypten und Gott sagt, ich erinnere euch jetzt mal kurz daran, dass ich euch befreit habe. Die 10 Gebote beginnen mit Gnade, mit Freiheit, nicht mit Geboten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast. Es beginnt mit Gnade und mit Freiheit, wenn Gott zu uns sagt, was wir zu tun haben. Und dann geht's weiter. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot. Und ich finde dieses Gebot höchst spannend, weil dieses Gebot sagt nicht, was wir tun oder was wir lassen sollen, sondern Gott sagt, das Wichtigste ist erstmal, dass ich Gott bin. Das ist die Hauptsache. Und dass ich dich befreit habe. Und jetzt kommen dahinter noch ganz viel, ja, du sollst dich töten und so weiter und so weiter. Das hier ist aber die Hauptsache. Gott sagt, wenn du keine anderen Götter neben mir hast, wenn du alleine mich verehrst, das sieht folgendermaßen aus. Dann tötest du nicht, dann stiehlst du nicht, dann brichst du nicht die Ehe. Das ist die Folge dessen, dass du sagst, Gott ist der Größte und nichts ist größer als er. Das andere ist nur so ein bisschen Erklärung für uns Menschen, weil wir es sonst nicht raffen. Ja, wir brauchen es immer ein bisschen praktisch. Und Gott sagt, ich bin der Größte. Und das ist schon das ganze Problem. Deshalb haben wir ein Problem mit Gott, glaube ich, manchmal. Weil wir sagen, wir wollen lieber selbst bestimmen. Ich will eigentlich der Größte sein und nicht Gott. Und deshalb sagt Gott, ey, das ist das wichtigste Gebot. Wenn du dich daran halten möchtest, an das Erste, dann kannst du die anderen 9 auch vergessen. Du brauchst vor Gott nicht erst ein guter Mensch zu sein. Gott verlangt nicht von dir, dass du moralisch super Typ bist. Er verlangt von dir zuallererst, dass du akzeptierst, dass er Gott ist. Ich habe noch einen Satz für euch, der das ziemlich gut beschreibt. Sünde ist nicht zuallererst, dass wir Dinge tun, die an sich böse sind, sondern dass wir Dinge, an sich gute Dinge, zu höchsten Dingen erheben. Ist ein bisschen komplizierter Satz, aber ich glaube, er trifft es. Wir denken immer als Christen, oh, Sünde ist moralisch schlechtes Verhalten. Ich lüge, ich betrüge, ich mache was falsch. Aber die Bibel sagt, als allererstes ist das Sünde, dass du irgendetwas anderes wichtiger nimmst als Gott. Ja, für den einen ist es Fußball. Ja, ich kenne so einen Typ, der war bei den Bayerner Ultras, der musste auf jedes Fußballspiel. Das war Auswärtsspiel, Heimspiel und da musste er überall hingehen und Leute verprügeln. Ja, wirklich. Das musst du dann, das wird verlangt. Fußball ist das Allerwichtigste. Dein Job ist scheißegal. Fußball ist das Ding. Dein Job ist da, damit du dir Karten kaufen kannst, um bei den Ultras dabei zu sein. Dann machst du vielleicht Fußball zu deinem Gott. Jetzt sagst du, ja gut, ich bin nicht so extrem, ich bin nicht so radikal, ja. Ich sehe das alles ein bisschen safe. Die meisten Menschen machen heute nicht irgendwelche andere Dinge zu Göttern, wie dann in den 10 Geboten auch steht, du sollst dir keine anderen Götter machen, keine Bilder und so. Wir machen uns heute oft selbst zu Göttern. Ich bin das Wichtigste in meinem Leben. Dass es mir gut geht, ist das Allerwichtigste. Kriegt man auch von Leuten immer gesagt, ja, das Allerwichtigste ist, dass du gesund bist, dass es dir gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Damit stellen wir uns selbst über Gott, dass wir sagen, Gott, ich bin wichtiger als du. Deshalb hat Gott ein Problem mit dir, weil er sagt, du kleiner Mensch kannst dich nicht über mich stellen, weil ich bin Gott. Wir tun es trotzdem. Warum? Und das hat die Maggie so schön gesagt. Gott lässt uns die Freiheit. Er sagt nicht, ich bin der Chef und der Oberbabo und deshalb zerstöre ich dich, wenn du was falsch machst, bumm, zack, Blitz runter und tot. Sondern er sagt, nein, ich lasse dir die freie Entscheidung, ob du dich anbetest, ob du Fußball anbetest, ob du Schönheit anbetest oder ob du mich anbetest. Er lässt dir die freie Wahl. Ich will euch noch ein Beispiel geben. Ich habe öfters mit Schulklassen und Gruppen Bogenschießen gemacht. Und dann ist das so, jeder kriegt Pfeil und Bogen, ja, so 15 Leute, und dann muss man den Leuten erklären, was man da jetzt macht. Ja, Bogenschießen, und dann gibt man denen diesen Bogen in die Hand und erklärt ihnen vorher, dass das eine Waffe ist und alle, oh, wow, ja, und dass man aufpassen muss und dass man damit andere Menschen töten kann, wenn man an der richtigen Stelle trifft. Und dann ist jeder so ein bisschen ehrfurchtsvoll und versucht, alles richtig zu machen. Und ich sage dann, bevor ich euch jetzt diesen Bogen gebe, will ich mit euch Regeln festlegen, weil es gut ist, weil sonst vielleicht einer stirbt. Und dann sage ich, was ist denn die wichtigste Regel? Was denkt ihr, ist die wichtigste Regel beim Bogenschießen? Ja, genau, Richtung Scheibe schießen. Keinem ins Bein schießen, kommt immer, keinem ins Auge schießen, keinem in den Bauch schießen. Da kommen alle Körperteile, wo man nicht hinschießen soll und was man nicht tun soll und das nicht tun und das nicht tun und das nicht tun. So ein bisschen wie mit Gottes Geboten. Ja? Dann fällt einem ein, oh, was alles schlecht ist. Ja? Da fällt man auf einmal, wird man so kreativ, was man alles nicht soll. Keine Eichhörnchen töten, alles Mögliche kam da schon. Ja? Auf nichts Lebendes schießen, nicht auf Autos schießen, auf was man auf alles schießen kann. Ja? Ich bin dann immer wieder völlig verwundert, was Menschen auf einmal aus sich heraus selbst für Regeln aufstellen. Ja? Eigentlich hat doch keiner Bock auf Regeln, aber auf einmal merkt man, oh, das ist jetzt wichtig. Ja? Und dann sage ich, das sind alles super Sachen, die ihr sagt, wie bei den 10 Geboten, das, bam, 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 bam. Sie zählen quasi all die 10 Gebote auf. Und mit dem ersten Gebot kann man es eigentlich ganz einfach machen. Ich sage Ihnen, das wichtigste Gebot ist, und das gefällt mir ziemlich gut, alles hört auf mein Kommando. Damit sind alle Diskussionen beseitigt. Weil ich sage, ihr tut einfach, was ich sage und wir bleiben Freunde. Weil dann keiner stirbt und keiner sich verletzt. Weil ich den Überblick habe, weil ich das Gerät schon öfters bedient habe und weil ich weiß, was passieren kann, wenn man nicht das tut, was ich sage. So ist das beim Bogenschießen und das ist dann ganz spannend, wenn man dann anfängt und dann stehen alle so in einer Reihe und jeder schießt auf so ein paar Scheiben oder auf eine Scheibe und auf einmal vergessen die, was ich gesagt habe. Ich mache dann immer so einen Streifen und sage, das ist der Todesstreifen, wer da drüber geht, wird von mir getötet und die machen es trotzdem. Ich bringe sie dann nicht gleich um, aber ich erinnere sie dann dran, so ist es auch bei Gott, ja, er zerstört dich nicht gleich, wenn du was Falsches tust, sondern er ist gnädig mit dir und ich sage, hey, wenn du hier drüber trittst und jemand schießt hinter dir, der kann dir in den Rücken schießen. Und ich verwarne dich jetzt. Und dann sind die Leute so in ihrem Element, dass sie voll vergessen, dass ich der Chef bin. Und machen irgendwie, was sie wollen. Und wenn das einer nicht trafft, dann muss er aussetzen. Ja, so ist die Regel. Und ich finde es spannend, oft machen die Leute das gar nicht bewusst, sondern man ist so konzentriert und mit sich selbst beschäftigt, dass man eigentlich die Kommandos und den vergisst, der die Anleitung gibt. Und so ist es auch oft in unserem Leben, glaube ich. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir vergessen, es geht eigentlich um Gott. Es geht gar nicht um uns. Und das Spannende ist auch, wisst ihr, was Sünde bedeutet in der Bibel? Zumindest im Neuen Testament wird da ein Wort oft für benutzt. Das heißt Hamartia. Und das bedeutet übersetzt Zielverfehlung. Das kommt aus dem Bogenschießen. Wenn man früher Bogen geschossen hat und der Schütze, ja, man konnte so weit schießen, dass man gar nicht mehr gesehen hat, hat man das Ziel getroffen, ja. Und dann hat der Knappe gerufen, wenn man nicht getroffen hat, Hamartia, Zielverfehlung. Dieses Wort benutzt die Bibel für Sünde. Das heißt, wenn du sündigst, bedeutet das, dass du das Ziel verfehlst, Gott die Ehre zu geben. Und anstatt Gott anzubeten, betest du etwas anderes an. Dich selbst, dein Partner. Such dir was aus. Ich glaube, das weißt du besser bei dir als ich. Gott ist so viel größer als du. Das ist meine Botschaft heute. Und ich glaube, dass er nicht tot ist. Aber mit allem, was du tust, was nicht Gott die Ehre gibt, erzürnst du ihn. Erzürnst du Gott, weil er ist perfekt und ohne Sünde. Er hat nie etwas falsch getan. Er ist perfekt und heilig, nennt die Bibel das. Ohne Schuld und ganz anders als wir in diesem Punkt. Und mit allem, was wir tun, erzürnen wir diesen Gott. Dieser Gott ist zornig über dich, über das, was du tust. Dich als Person liebt er, aber das, was du tust, das kann er in seiner Nähe nicht ertragen. Was das genau bedeutet, hören wir heute Abend noch. Und deshalb haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir, ja, das ist doch völliger Schwachsinn, Gott existiert nicht. Oder wir sagen, wenn wir sagen, ja, dieser Gott existiert, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Und können dieser Wahrheit nicht einfach vorbeiblicken, ja, und sagen ganz einfach, ja, wir sagen halt, es ist unangenehm, wenn das so ist, wenn da einer ist, der ein Problem mit mir hat, dann sage ich einfach, den gibt's nicht mehr, ja. Das ist wie wenn du in die Schule gehst und da ist einer, der haut dir gern mal einen auf die Mappe, weil du ihn stresst oder weil du komisch aussiehst. Und dann gehst du morgens in die Schule und sagst, ach, den gibt's heute, den gibt's nicht mehr. Ich mache einfach so, gehe ich in die Schule, dann ist er gar nicht mehr da. Ja, und auf einmal kriegst du eine Schelle und weißt und denkst, oh Mist, ich hatte Unrecht. Ja, irgendwie ist er doch da. So ist es bei Gott. Ja, manche Menschen sagen einfach, nee, den gibt's nicht. Ja, ganz einfach, weil es unangenehm ist, zu hören, dass dieser Gott ein Problem mit uns hat. Und dann fangen viele Menschen an, ja, auch Christen, alles richtig und gut zu machen. Oh, ich muss diesem Gott gefallen, ja, wenn der ja zornig ist, dann mache ich mal ein paar gute Taten, ja, und dann wird es vielleicht ein bisschen besser. Das funktioniert nicht. Bereits eine Sache, die du in deinem Leben falsch gemacht hast, sagt Gott, ich kann keinen Umgang mit dir haben. Stell dir vor, du kommst in den Himmel und Gott sagt, ach ja, ich habe da so ein paar noch eingeladen, die haben so ein paar Morde auf dem Gewissen und haben ein paar Mal geklaut. Ja, aber das war auch, die Umstände waren schwierig und so. Die sind jetzt auch im Himmel, ja. Das wird voll stressen, ja. Wenn so Diebe im Himmel sind, musst du immer im Schlüsselbund rumlaufen und dein Haus abschließen, ja. Voll nervig, ja. Aber ernsthaft, ich glaube, in Gottes Nähe kann nichts existieren, was schlecht oder böse ist. Und das schließt uns alle mit ein. Ich will zum Ende kommen mit, ich weiß gar nicht, ob ich das hier drauf habe. Genau. Mit einem Satz, oder es sind noch zwei Sätze. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, welche zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Also entweder sagst du am Ende, ja Gott, das, was du willst, soll geschehen in meinem Leben. Oder Gott sagt zu dir, hey, ich habe dir die Wahl gegeben. Das, was du willst, geschieht. Und die Bibel spricht davon, dass die Konsequenz davon ist, wenn Gott zu dir sagt, dein Wille geschehe, dann wirst du auf ewig dich mit dir selbst beschäftigen können. Die Bibel nennt das Hölle. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir uns unser Leben lang nur um uns selbst drehen müssen. Ich glaube, das ist die größte Folter, die uns irgendwann widerfährt, wenn unser Egoismus bis zum Äußersten getrieben wird. Wenn wir uns nur noch um uns selbst drehen können. Ich glaube, das ist das, wenn nur noch unser Wille geschieht. Und dieser Gott, der ist so groß, und da wollen wir jetzt mit der Band gleich noch mit einstimmen, dieser Gott ist so groß, dass wir ihn da nicht ganz verstehen können. Vielleicht sagst du, dieser Gott ist mir suspekt. Aber wenn du Gott in allem verstehen könntest, auch in seinem Zorn, den er über uns Menschen hat, dann wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Die Dinge, die du vollkommen verstehst in deinem Leben, über denen stehst du, allein rein intellektuell. Was du verstehst, kannst du beherrschen. Was du nicht verstehst, kannst du nicht beherrschen. Und wenn du Gott in allem verstehen möchtest, dann willst du ihn letztendlich beherrschen. Und das lässt Gott mit sich nicht machen, weil er sagt, ich bin der Chef. Ich will uns ermutigen, darüber nachzudenken. Vielleicht ist es jetzt eine Botschaft, die nicht so gut klingt wie Gott liebt dich und er macht alles gut. Das stimmt auch, steht auch in der Bibel. Aber dass er uns liebt. Aber zuallererst ist er zornig auf uns. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon mal gemerkt und empfunden hast, dass du erschüttert bist über das, was du tust, was diesem Gott nicht gefällt. Und wenn du das noch nie warst, da kennst du diesen Gott nicht richtig. Das kann ich aus meinem Leben auch sagen. Für mich war Gott auch immer der gute Kumpel und alles safe, ja. Aber als ich gemerkt habe, dieser Gott ist so viel größer als ich und eigentlich bin ich voll im Arsch, da habe ich gemerkt, wow, dieser Gott, den gilt es anzubeten, nicht einfach nur cool zu finden. Das ist der ganz große Unterschied. Wen willst du anbeten in deinem Leben? Diesen Gott, der würdig ist, oder dich? Das ist die Frage für heute Morgen. Vielleicht gibt es heute Abend eine Antwort darauf. Kannst du den Tag über drüber nachdenken, mit anderen Leuten drüber reden. Und ich will uns jetzt einladen, wir wollen ein Lied singen, da geht es um diesen Gott. Das Lied heißt The Great I Am. Der große Ich Bin, der Ich Bin. Da stellt Gott sich einmal in der Bibel vor und einer fragt, wer bist du denn überhaupt, wie heißt du? Und er sagt, ich bin, der Ich Bin. Das ist eine super Antwort, weil Gott sagt, ich bin, der Ich Bin, das hast du zu akzeptieren. Ich bin größer als du und diesen Gott wollen wir zusammen anbeten. Und selbst wenn du diesen Gott noch nicht kennst und sagst, das finde ich alles skurril und komisch jetzt hier gerade, du kannst ihn trotzdem anbeten, es gibt keine Minuspunkte oder so. Ja. Kannst aber schon mal trainieren, wie das funktioniert, weil das ein Leben in Erfüllung bringt. Davon erzähle ich euch heute Abend mehr.